Jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Den Podcast im Sparkassenkosmos. Mit Sparkassen für Sparkassen. Präsentiert von Sascha Ruh und der Sparkassen Consulting GmbH.
So, und jetzt ist wieder Ruhe im Studio und ich bin hier im wunderschönen Wien. Diese Stadt muss man mehrfach im Leben besuchen, auch wenn es heute nur für einen Ausflugstag reicht. Aber ich bin heute bei einem ganz tollen Gesprächspartner, dem Franz Portisch. Er ist Generalsekretär hier im österreichischen Sparkassenverband und ich freue mich sehr, der Herr Portisch, dass Sie sich die Zeit nehmen für einen internationalen Podcast Ruhe im Studio.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie es ja auf sich genommen haben, nur für einen Tag nach Wien zu kommen. Denn wie gesagt, Sie haben schon erwähnt, wenn man nach Wien kommt, sollte man die Zeit nützen und möglichst länger bleiben. Gibt genug anzuschauen. Aber herzlich willkommen bei uns in Wien.
Ja, vielen lieben Dank. Also großartig, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht ganz kurz zum Thema, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, um was geht's uns eigentlich? Natürlich erleben wir in Deutschland ja eine Sparkassenfinanzgruppe und ich habe mir natürlich gedacht, Mensch, wie machen es eigentlich die Österreicher? Ja, wie sind die aufgestellt? Was machen die vielleicht auch ein bisschen anders? Deswegen wird unser Thema natürlich auch im Schwerpunkt mal die Struktur sein, die Gruppe sein, aber auch die ein oder andere vielleicht Insight-Information, was machen da die Österreicher anders wie die Deutschen? Mhm. Und darüber möchte ich gerne mit Ihnen heute sprechen. Jetzt werden sich die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wer ist denn der Franz Portisch? Weil das ist vielleicht jetzt nicht jedem bekannt. Dazu habe ich natürlich ein paar Informationen herausgezogen. Sie sind ja schon seit 2016 hier Generalsekretär in dem österreichischen Sparkassenverband und haben ja eine spannende Vita, wie ich gesehen hatte. Sie waren mal in der Aufsicht.
Ja, das ist richtig. Also meine berufliche Tätigkeit habe ich, wenn man so möchte, auf der anderen Seite des Feldes begonnen, nämlich bei der Bankenaufsicht. Muss auch ehrlich sagen, ich habe das sehr gerne gemacht. Ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Hatte damals schon die Gelegenheit, viel über Sparkassen lernen zu können, weil ich auch in der Aufsicht für Sparkassen unter anderem auch zuständig gewesen bin und auch in der Logistik für das österreichische Sparkassengesetz hier auch mit Kolleginnen und Kollegen zuständig gewesen bin, also konnte hier die Entwicklungen schon seit vielen Jahrzehnten mittlerweile begleiten, weil das war schon in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wie man leider mittlerweile ja schon sagen muss. Und bin dann der Sparkassengruppe treu geblieben, bin vor ungefähr 25 Jahren dann in die Sparkassengruppe übergetreten und wie Sie schon richtig gesagt haben, vor circa 10 Jahren durfte ich dann die Rolle in der Leitung des österreichischen Sparkassenverbandes übernehmen, was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet.
Davon gehe ich aus, zumal die Stationen, die Sie ja in den Jahren auch dann hatten, die waren ja auch sehr breit und sehr unterschiedlich geprägt. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel heraus. Sie waren Vorstand der ersten österreichischen Sparkass-Privatstiftung. Ja, das ist sicherlich auch ein spannender Lebensabschnitt beruflicher Art. Also ich sehe es an Ihrer Mimik, es waren ja auch 5 Jahre und dann in den Aufsichtsrat mit rein und dann eben in die Generalsekretärsrolle. Also spannende Station, wie ich finde. Und ich glaube, es gab auch jetzt hier keinen besseren, der mir da Rede und Antwort stellen konnte, um mal über die Struktur mal ein bisschen Informationen zu geben. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich dem öffnen und da auch sagen, das mache ich gerne.
Ja, sehr gerne. Und was Sie schon erwähnt haben, ja, ich hatte die Gelegenheit und das Glück, auch die wichtigsten Institutionen, die wir in der österreichischen Sparkassengruppe haben. Sie haben Stiftung angesprochen. Wir haben in Österreich ja mehrere Sparkassenstiftungen. Da kommen wir vielleicht noch dazu, ein bisschen zu erläutern. Das ist ein bisschen anders strukturiert, als das in der deutschen Sparkassengruppe ist. Hatte dadurch die Gelegenheit, wirklich viele Seiten kennenzulernen. Beginnend damals von außen die Gruppe zu betrachten mit der Aufsicht und von innen nicht nur die operativ tätigen Sparkassen mit all den Problemen, Herausforderungen, die wir nicht nur vom wirtschaftlichen Umfeld, sondern vor allem auch mit der Regulatorik haben, aber auch die besonderen schönen Seite, wie wir unsere Werte, Werthaltungen, die decken sich doch, würde ich wieder sagen, zu klassisch 100%. Hier auch die Möglichkeit hatte, das Erleben und Ausleben zu können. Es hat schon viel Spaß gemacht.
Ja, zumal Sie, ja, so wie ich es verstanden hatte, auch in Ihrer aktuellen Rolle sich mit Strategieentwicklung beschäftigen, auch für die Gruppe, ja auch im Interessensvertretungsmandat, ja national wie international ja auch aktiv sind. Und das würde mich natürlich schon direkt mal interessieren, Herr Portisch. Wie sehen Sie denn Ihre Rolle als Generalsekretär? Wie kann man das vergleichen, vielleicht auch mit einer deutschen Struktur? Ist das eher eine sehr strategische oder manchmal auch eher eine moderierende Rolle, die aufgrund politischer Gepflogenheiten mal notwendig ist?
Naja, es hat von allem etwas, nicht? Und ich glaube, da deckt sich auch sehr viel mit der Rolle, die der DSGV in Berlin spielt, aber auch die Landesverbände in Deutschland spielen. Natürlich durch die Größe anders strukturiert ist es für uns vielleicht manchmal auch ein wenig einfacher, weil wir ein wenig kleiner sind. Aber von den Aufgaben und von den Herausforderungen ist es nicht so unterschiedlich. Ich würde sagen, wenn ich mir den Verband so anschaue, als die wichtigste und größte Überschrift steht Interessensvertretung darüber. Und die Interessensvertretung geht immer in zwei Richtungen. Interessensvertretung geht in die Gruppe selbst hinein, in die Sparkassengruppe. Wir haben in Österreich 48 Sparkassen. Wir haben 35 Sparkassenstiftungen, die unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Problemstellungen, Bedürfnisse haben. Und unsere Aufgabe ist es, immer einen Weg zu finden, wenn wir in eine bestimmte Richtung gehen wollen, gehen müssen, es so zu gestalten, dass sich alle wohl darin fühlen. Also wir alle mitnehmen können mit der Überzeugung, ja, das ist richtig. Das ist manchmal unterschiedlich zu gestalten, manchmal schwieriger. Es gibt große Sparkassen, kleine Sparkassen. Die Herausforderungen oder Fragestellungen im Westen von Österreich sind manchmal anders als im Osten von Österreich. Also braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, um das zu erkennen und dann möglichst auf eine gemeinsame Linie zu kommen. Und der zweite wesentliche Punkt in der Interessensvertretung ist dann natürlich gegenüber allen externen Stakeholdern, wo es darum geht, die Interessen der österreichischen Sparkassengruppe zu formulieren, zu präsentieren und dann möglichst hier auch durchzusetzen und umzusetzen. Oft brauchen wir Freunde, das sind an erster Stelle natürlich auch hier genannt, in Deutschland mit der deutschen Sparkassengruppe, aber nicht nur, gerade im internationalen Bereich ist auch die europäische Sparkassengruppe ein wichtiger Partner für uns, um unsere Interessen hier auch möglichst gut umsetzen und durchsetzen zu können.
Zumal Sie haben die europäischen Partner angesprochen, da gibt es ja große Deckungsgleichheit im gesellschaftlichen Auftrag, in der Grundidee einer Sparkasse und doch sind Sie dann inhaltlich wieder sehr unterschiedlich aufgestellt und das macht, glaube ich, die Interessensvertretung auch so spannend. Sie haben die deutschen Partner angesprochen. Natürlich gibt es hier genauso Herausforderungen wie in Österreich und in anderen europäischen Ländern, aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, haben wir ein gleiches Bild von, ich sage mal, Kundenzentrierung, haben wir ein gleiches Bild von gesellschaftlichem Engagement, für was es ja auch Sparkassen gibt, ja, und für das sie ja auch gegründet wurden. Das wird sich wahrscheinlich in Österreich nicht anders darstellen.
Nein, wissen Sie, das für mich Tolle immer wieder zu sehen und das Spannende ist jetzt, wenn wir jetzt nur das Beispiel unserer beiden Länder hernehmen, vor mehr als 200 Jahren wurden Sparkassen in Deutschland und in Österreich gegründet mit einem klaren Fokus auf einer bestimmten Werthaltung. Und daran hat sich nichts geändert. Wir sind heute in beiden Ländern, nicht nur in unseren Ländern, auch wenn ich es mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen vergleiche, auf derselben Linie geprägt, wie wichtig es für uns ist, dass wir in der Gesellschaft unsere Werte und unsere Unterstützung, je nach welchen Herausforderungen es sind, ne? Heute haben wir sehr viel über den Klimawandel, ESG, Dinge, die uns beschäftigen. Zu anderen Zeiten waren es andere. Aber wir haben unsere Verantwortung in diesen mehr als 200 Jahren nie aufgegeben. Wir haben immer geschaut, wo ist unser Platz in der Gesellschaft und wo können wir für unsere Gesellschaft, nicht nur für unsere Kundinnen und Kunden, sondern für die gesamte Gesellschaft unsere Aufgabe erfüllen und hier entsprechend tätig zu sein. Und das wirklich Spannende ist, wenn Sie nach Europa schauen, viele Sparkassenorganisationen, keine ist in der Struktur und in der Organisation vergleichbar mit der anderen. Und trotzdem, das, was dahinter steht, was Sparkasse ausmacht, wofür wir stehen, ist nahezu identisch.
Ich glaube, das ist das Spannende, was Sie gerade ansprachen. Die Idee, der Grundgedanke manifestiert sich in allen Strukturen, aber jede Struktur hat natürlich für sich auch seinen Weg gefunden. Und das hat mich tatsächlich auch beeindruckt, die Struktur in Österreich, die ist ja durchaus anders gegenüber dem deutschen Aufbau. Und da würde ich natürlich gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. Wir haben ja einmal die erste Bank, wir haben die erste Group, wir haben die zweite Sparkasse, wir haben natürlich den Verband mit den Landesverbänden und den jeweiligen 48 Sparkassen, wie Sie es ansprachen, 7 Landesverbände, die nochmal aktiv sind, soweit ich informiert bin, die in den jeweiligen Regionen ja auch nochmal aktiv sind. Und das ist ja wiederum zumindest der Teil vergleichbar mit regionalen Strukturen in Deutschland. Aber gehen wir einmal die Teilbereiche durch, ja, praktisch, um mal zu verstehen und vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern aufzuzeigen, wie ist eigentlich die Aufbaustruktur denn in Österreich? Wollen Sie einmal drauf eingehen? Also erste Bank, erste Group, zweite Sparkasse. Ich glaube, das sind schon spannende Konstrukte.
Ja, vor allem sind es Konstrukte, die ja nicht naturgegeben sind, sondern die sich einfach entwickelt haben und entstanden sind. Und wir kommen von einer Welt, wenn Sie so 25, 30, 35 Jahre zurückblicken, wo die Struktur der österreichischen Sparkassengruppe noch viel zerklüfteter gewesen ist. Wir hatten auch keinen gemeinsamen Außenauftritt, also von mehr als 25 Jahren, so wie Sie es jetzt kennen, mit Sparkasse und S, sehr vergleichbar mit dem in Deutschland, sind ja auch Lizenznehmer der österreichischen Sparkassengruppe, also der Verband für den Markenauftritt mit dem S. Unterschiedlicher Außenauftritt, Geschäftsmodell natürlich ähnlich und gleichgeschichtet, weil Sparkasse das schon, aber in der Zusammenarbeit mal mehr, mal weniger. Und wir sind in Österreich dazu übergegangen, unter der, damals der Entscheidung, auch unter der Führung als Lead-Institut der Ersten, als neues Zentralinstitut, als neues Lead-Institut, ist entstanden durch eine Fusion mit dem damaligen Zentralinstitut 1997 mit der Girokredit. Es war damals das Lead-Institut. Die Erste hat die Girokredit damals aus guten Gründen übernommen. Aber gleichzeitig mit dem Fokus darauf, lasst uns gemeinsam am österreichischen Markt und darüber hinaus tätig sein. Lasst uns einen gemeinsamen Außenauftritt gestalten. Lasst uns dort, wo es sinnvoll ist, es gemeinsam zusammen oder auch zentral machen und dort, wo es sinnvoll ist, es regional zu fokussieren, insbesondere in der Kundenbetreuung und gegenüber dem Kunden aufzutreten, das auch in der regionalen Verantwortung zu lassen. Und so ist im Laufe der Jahre, dann kamen natürlich viele regulatorische zusätzliche Herausforderungen dazu, die uns letztlich dazu geführt haben, dass aus dieser losen Sparkassengruppe ein sehr gemeinschaftlich geführter, ja, wenn Sie so wollen, Art von Konzern geworden ist, der aber klar seine Regelungen hat mit, was sinnvoll ist oder regulatorisch vorgegeben ist, machen wir zentral.
Kräfte bündeln,
ne, Stärken zusammenlegen. Und dort, wo es sinnvoll und auch für unsere Kundinnen und Kunden auch erforderlich und maßgeblich ist, dass wir das dann dezentral organisieren. Ist das immer einfach? Nein, natürlich nicht. Denn diesen Spagat zu schaffen, insbesondere mit einer EZB, die uns beaufsichtigt, also nicht so wie in die meisten deutschen Sparkassen von der nationalen Aufsicht der BaFin und der Bundesbank hier beaufsichtigt werden, sind für uns, für die, selbst die kleinste Sparkasse, ist bei uns die EZB, die entsprechende Aufsichtsbehörde. Ist das immer einfach, gerade für kleinere Sparkassen? Nein, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, insbesondere bei Prüfungen, wenn dann 7, 8, 12 Prüfer einen Monat lang in einer kleineren Sparkasse tätig sind, dann belastet das die Sparkasse natürlich ungemein. Müssen wir dann natürlich sowohl von der Ersten als auch von uns hier entsprechend helfen und den Kolleginnen und Kollegen helfen, aber es ist eine riesige Belastung. Das ist wahrscheinlich einer der wesentlichen Unterschiede, die hier drin sind.
Dafür haben Sie aber viele Skaleneffekte und Vorteile, ne, durch
natürlich,
die Struktur.
Natürlich. Wir können in viel mehr Dingen zusammen, aber ich sehe das ja auch dann immer in den Diskussionen, wenn ich höre, wie die Landesverbände, die Geschäftsführer sich überlegen, wo sie welche Dinge hier gemeinsam tun können. Muss man immer aufpassen, dass man hier auch den anderen rechtlichen Voraussetzungen, also gerade wettbewerbsrechtlichen, kartellrechtlichen Dingen auch Genüge tut. Da haben es wir jetzt natürlich einfacher, weil wir hier in viel breiterem Feld tätig sein können. Ja, und die zweite Sparkasse, ein Herzensanliegen, dass wir, ja, feiert nächstes Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Aber auch das ist Umsetzung und gelebte Praxis Sparkasse. Ich kann mich erinnern, wir sind damals mit einigen NGOs, aber vor allem auch mit der Schuldnerberatung, und da ist ein bisschen so ein natürliches Spannungsverhältnis, oder hatten wir damals, kann ich Ihnen sagen, mittlerweile gibt es das nicht mehr, eben bedingt durch diese Initiativen, die wir dann ja auch gemeinsam gemacht haben, ist darum gegangen, Sparkasse. Wir sind dazu da, um der Gesellschaft oder einzelnen Teilen der Gesellschaft zu verhelfen, zu Wohlstand zu kommen. Oder gerade, wenn wir die zweite Sparkasse ansprechen, für Menschen, die abseits der Gesellschaft stehen, die keinen Zugang zu Bankprodukten haben und keinen Zugang vor allem zu Bankbetreuung haben, eine Basis zu liefern, eine Unterstützung zu geben. Und so ist die zweite Sparkasse entstanden. Insbesondere in Diskussionen mit der Schuldnerberatung, die gesagt hat, ein Konto, etwas, das ja mittlerweile umgesetzt worden ist, ein Konto für jedermann. Sie können in eine Bank gehen und sagen, ich bestehe auf mein Recht darauf, ein Konto zu bekommen, werden es bekommen, aber mehr kriegen sie nicht. Aber gerade Menschen, die bedingt durch familiäre Schwierigkeiten, bedingt durch Insolvenz, Überschuldung an den Rand der Gesellschaft gerückt sind und die derzeit oder zum damaligen Zeitpunkt keine Möglichkeit hatten, ein Konto zu bekommen, denen wollten wir einen neuen Rückhalt geben, eine Basis geben, eben nicht nur ein Konto, sondern in den meisten Fällen gemeinsam mit der Schuldnerberatung auch denen zu helfen, sie zu unterstützen, nach einer bestimmten Zeit auch wieder, sagst du jetzt unter Anführungszeichen, zu einem normalen Bankkunden werden zu können. Und der Erfolg gibt uns recht. Gibt
Ihnen recht.
Ja. Mhm. Und das wirklich auch Tolle, und das hätten wir uns damals gar nicht gewagt zu hoffen, ist, dass diese Sparkasse, wir haben sie jetzt dann zweite Sparkasse genannt, also für die Bank, für Menschen ohne Bank, auch nach 20 Jahren keine Personalkosten hat. Das heißt, die Bank wird, auch wenn es dort ist, in ganz Österreich tätig, auch mit Filialen tätig, und die Kundenbetreuung, der ein wesentlicher Faktor dieser Sparkasse ist, wird von ehemaligen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern der Sparkassengruppe, Pensionistinnen, Pensionisten, aber genauso von Aktiven in ihrer Freizeit gemacht, ehrenamtlich. Und das seit 20 Jahren.
Das ist ja spannend. Da hätte ich gerade noch eine Zwischenfrage, Herr Portisch. Ja. Weil das ist natürlich eine unique Position, was es ja so in Deutschland nicht gibt. In Deutschland haben Sie ja natürlich auch die Sparkasse für jede Person, aber natürlich nicht in dieser Ausprägung. Wie hat das auch die Gesellschaft dann angenommen? Ich sage mal, auch im Hinblick auf zwei Institute, ja auch in den Regionen, wenn ich es richtig verstehe, aufzutreten. Weiß die Gesellschaft, also die Personen, die im Grunde genommen diese Dienstleistung der zweiten Sparkasse in Anspruch nehmen, dass sie diese nur dort bekommen und nicht in der hiesigen Sparkassenfiliale im jeweiligen Ort?
Ja, natürlich. Es ist, wir waren am Anfang unsicher. Ist es richtig, ein eigenes Institut dafür zu gründen, eine eigene Sparkasse? Tritt zwar genauso auf wie der Rest der Sparkassengruppe, also mit den gleichen Farben und mit dem gleichen Brand. Aber ist es dann eine Art von Ausgrenzung? Wie wird das angenommen? Wir waren uns damals sehr unsicher, wie es sein wird. Waren aber dann bis zu einem gewissen Grad auch wirklich sehr überrascht, dass das sowohl für die Kundinnen und Kunden nie ein Thema war. Ganz im Gegenteil, sie waren stolz, jetzt eine Bankkarte zu haben, die genauso aussieht wie die von der ersten oder einer Sparkasse, in welcher Region auch immer tätig ist. Genauso das hier entsprechend hat. Es war für sie auch immer wichtig und toll, auch diese Unterstützungen annehmen zu können. Natürlich gibt es hier auch Fälle, die am Anfang gut laufen und man sich dann halt doch wieder auseinanderlebt und es nicht funktioniert. Natürlich gibt es das. Also es ist keine hundertprozentige Erfolgsquote in dem Zusammenhang eben. Das geht nicht. Aber wir sehen an den vielen, vielen Personen, die wir dann auch wieder zurückgeben, unter Anführungszeichen, an die Gesellschaft, an die normalen Bankverbindungen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, wenn du in der zweiten Sparkasse warst, musst du dann nach ein Bankkonto oder eine Verbindung zu einer Sparkasse haben, mitnichten. Also natürlich bleiben dann viele, weil sie es gewohnt sind, weil sie auch Personen und die Strukturen das alles kennen, aber es gehen auch viele dann zu anderen Banken und das ist auch gut so.
So ja. Gewollt, ja. Ja, also was mich auch tatsächlich begeistert, ist die ehrenamtliche Tätigkeit, was Sie beschrieben haben. Ich sage mal, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Der eine oder andere Mensch geht vielleicht gerne in den Verein und nutzt da ehrenamtliche Tätigkeiten. Bei Ihnen gehen die Menschen in die zweite Sparkasse und leisten hier quasi die gleiche Dienstleistung wie ein Servicemitarbeiter, wie ein Bankberater in der klassischen Sparkassenwelt. Also das finde ich schon beeindruckend. Wie schaffen Sie das,
ja, vor
die
allem
Menschen zu begeistern?
Es ist ja nicht nur die Bankberatung, es ist eine normale Sparkasse. Ne? Also sie muss natürlich auch alle ihr Risikomanagement führen, den muss die organisatorischen Strukturen haben. Also sie brauchen ja nicht nur natürlich in erster Linie die Kundenbetreuerinnen, Beraterinnen, die dafür erforderlich sind, aber auch dahinter. Sie müssen die gesamte Organisation am Leben erhalten. Ist eine konzessionierte Sparkasse, wird von der EZB beaufsichtigt, ist ja aber Gott sei Dank bisher erspart geblieben, einen Besuch von der EZB hier auch entsprechend zu bekommen. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber ich sehe es, und das macht uns auch ein wenig stolz darauf, auf unsere Kolleginnen und Kollegen. Wer in der Sparkasse arbeitet, ist Sparkasse und lebt Sparkasse. Und das Ehrenamt mit unserer Werthaltung ist ein Teil der Sparkasse und damit auch ein Teil unserer Kolleginnen und Kollegen. Und sich diese Zeit zu nehmen, und wir haben hier, ich glaube im Moment 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. Natürlich, das sind keine Vollzeit tätig sind, sondern halt für diverse Stunden, für gewisse Stunden dieses Amt, ihre Aufgabe erfüllen. Und das ist toll. Und weil wir oft sehr viel über die Aufsicht sehr kritische Worte finden, auch ich. Und
obwohl sie mehr auf der Seite waren.
Ja, auf der Seite war. Mehr kritische als unterstützende, oft gestehe ich auch. Aber ich kann mich damals erinnern, als wir damals zur Finanzmarktaufsicht gegangen sind und sagen, wir wollen nach vielen Jahren, Jahrzehnten wieder eine Sparkasse gründen und diese Sparkasse wird mit Sicherheit keinen Gewinn machen, dann ist das auch eine nicht so einfache Situation für eine Aufsichtsbehörde, dann auch zu sagen, okay, für diesen Bereich, für diese Unterstützung sind wir auch bereit als Aufsicht, wahrscheinlich schon in dem einen oder anderen Bereich einmal ein Auge zuzudrücken. Also sind ja auch Menschen, die dort arbeiten.
Ja, natürlich. Ne? Und gerade das Geschäftsmodell, was Sie beschrieben haben, ist ja durchaus auch ein Stück weit mit Chancen-Risiko-Abwägung auch verbunden. Es ist ein Entwickeln von Menschen in die klassische Finanzwelt. Ja. Und das finde ich von der Idee her natürlich sehr, sehr spannend, weil ich diese Struktur so auch noch im europäischen Vergleich nicht gefunden habe bis jetzt.
Nein, das ist in dieser Ausprägung sicherlich einzigartig. Es gibt natürlich immer wieder Initiativen, auch in anderen Ländern, auch wenn wir über Europa hinausgehen, wenn es um Financial Inclusion und Financial Literacy gibt, wo es ähnliche Gestaltungen gibt, die einzelne Ausprägungen unseres Modells auch haben. Aber in dieser Form, gebe ich Ihnen recht, ist mir bisher auch noch kein Institut begegnet. Wir stellen es euch immer gerne vor. Wir haben immer viele Gäste, auch internationale Interessenten, die sich das Modell anschauen und dann halt auch überlegen oder mitnehmen können, wie würde denn so etwas zu uns in unserer Sparkassenwelt,
ja, auch die Kultur,
egal wo die ist, einfach auch hineinpassen? Ne? Genau. Welche Dinge kann man sich davon abschauen, sind hilfreich und dann auch halt anders angepasst hier auch entsprechend umsetzen? Ne? Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann die zweite Sparkasse auch in Deutschland.
Wer weiß, da müssen wir dann mit anderen Personen sprechen. Aber tatsächlich ein sehr spannender Ansatz, wie ich finde. Schauen wir mal ein bisschen international, Portisch, die erste Group. Das ist ja nochmal der ganze Strukturaufbau, der wirklich auch im internationalen Umfeld sich auch bemerkbar macht. Können Sie da mal drauf eingehen, was ist jetzt die erste Group? Das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer Blickwinkel auf das Thema Sparkasse.
Ja, natürlich. Die erste Group ist quasi unser Spitzeninstitut jetzt für die österreichische Sparkassengruppe, aber eben nicht nur in Österreich, sondern in einigen europäischen Ländern tätig. Ich kann mich erinnern, war ja auch lange Jahre oder viele Jahre auch in der ersten Group tätig und durchaus auch mit strategischen Fragestellungen dort auch beschäftigt oder mit beschäftigt. Und es war der Ansatz und immer das Ziel, die Überlegung, jetzt als erste Group die Möglichkeiten zu nützen, auch regional in Europa in dem Bereich, in den Ländern tätig zu sein, als es die erste eigentlich nach ihrer Gründung in den ersten Jahren schon gewesen ist. Und das waren eben die CE-Länder in Tschechien, in der Slowakei, in Rumänien, sogar bis in die Ukraine hinein, in Lemberg damals, also vor Kaiserzeit, war hier auch entsprechend die erste einmal vertreten. Aber es war der Blickwinkel immer darauf, es muss dem Sparkassengedanken, dem Sparkassengeschäftsmodell auch entsprechen. Die Česká spořitelna ist, wenn ich es jetzt richtig weiß, zwei Jahre nach der ersten Bank damals gegründet worden. Da gab es diese engen Verbindungen, teilweise von Personenidentität gegeben, die damals in dem Gründungsprozess mit involviert waren. Es war auch irgendwie schön, dass nach so vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten nahezu fast, es auch wieder zu dieser Vereinigung gekommen ist, zu diesem Bereich aus. Es war nie das Ziel, von der Erste Group darüber hinaus in andere Regionen tätig zu sein, sondern das, was früher einmal unter Anführungszeichen Heimmarkt war, auch wieder zum Heimmarkt zu machen. Und das ist der Ersten auch, glaube ich, wirklich sehr gut gelungen. Und es führt dazu, dass man den Sparkassengedanken sichtbar sowohl im Brand, in der Außendarstellung, aber auch in den Produkten, die wir anbieten, dann auch dort hier entsprechend zu verbreitern.
Und das Thema Produkte finde ich auch einen sehr spannenden Antritt, weil Sie haben ja gewisse Dinge auch im Gleichgang. Also Produktstrukturen, zumindest habe ich so verstanden, korrigieren Sie mich, sind im Endeffekt ja landesweit identisch aufgesetzt. Konditionen können aber individuell auch kartellrechtlich wahrscheinlich getrimmt vergeben werden, oder? Also da haben Sie gleiche Strukturen, aber unterschiedliche Konditionierungen.
Ja, also Sie bekommen so die typischen Girokonten, der Hypothekarkredit oder so, in den Ausprägungen sehr ähnlich gleichgeschaltet in vielen Fällen, aber von den Konditionen heraus ist es ja sehr auch marktgetrieben.
Genau.
Das muss jede einzelne Sparkasse auf ihr jeweiliges Wettbewerbsumfeld ja reagieren können, muss sie ja auch, um hier auch entsprechend erfolgreich tätig zu sein. Und die Voraussetzungen sind unterschiedlich. Also unser Ansatz ist es schon, die Produkte möglichst einheitlich zu gestalten.
Ist Wien zentral gestaltet?
Werden Produkte zentral, aber unter Mitwirkung von der gesamten Gruppe. Also wir haben eine ähnlich komplizierte Gremienstruktur, wie sie es in Deutschland hat. Also das schaffen wir gemeinsam schon ganz gut. Da sind wir sehr vergleichbar. Aber auch hier, so wie es in Deutschland ist, muss eine jede Gruppierung, ein jedes Bundesland, eine jede Größenstruktur vertreten sein, um in der Ausgestaltung, um in der Entwicklung, die dann natürlich in IT und in allen Bereichen dann umgesetzt wird, auch für alle zu passen und wenn es Besonderheiten regionaler Natur gibt, die auch entsprechend einfließen zu lassen, aber insbesondere natürlich dann auch in den Konditionenpolitik, die sehr stark Instituts, aber insbesondere regional vom regionalen Wettbewerbsumfeld getrieben ist.
Aber das bedeutet, Herr Portisch, wenn ich es richtig verstehe, wenn Sie zentral jetzt eine Produktlösung definiert haben oder sich darauf geeinigt haben, dann wird die auch zentral administriert und die Sparkassen müssen das, ich sage jetzt mal, freischalten oder müssen die selbst nochmal aktiv werden? Also auch im Hinblick auf den Prozess, ne? Also wie schnell geht das dann?
Der Prozess ist, dass er zentral gesteuert
wird. Zentral gesteuert.
Ja, wird zentral gesteuert und man muss halt die einzelnen Komponenten mit hineinnehmen. Wir denken aber natürlich jetzt auch schon wieder einen Schritt weiter, insbesondere wenn Sie im digitalen Bereich unsere, ja, so neu sind sie gar nicht mehr, aber unsere auch besonderen Konkurrenten in dem Bereich ansehen, wie Trade Republic, Revolut und so, müssen wir einfach schneller werden. Wir müssen in unseren Produktgestaltungen, Produktideen schneller werden. Und wir müssen hier auch, und daran arbeiten wir gerade, auch eine Lösung zu finden, dass in einzelnen Produktausprägungen bis zu wirklich ein Produkt zu den gleichen Konditionen digital, zum Beispiel digital, auch in der gesamten Sparkassengruppe angeboten
dann
werden kann.
Dann über MyGeorge, oder wie würde das dann zur Verfügung gestellt?
Ja.
George, vielleicht nochmal kurz zum Erklären, ist ja Ihr zentraler digitaler Auftritt für alle Institute in Österreich, wo Sie quasi Bankprodukte und Services überall gleich letzten Endes beziehen können, ne?
Überall gleich, beziehungsweise dort, wo Sie machen das ja über Ihre Sparkasse. Also Georges steht ja nicht außerhalb, sondern ist ja Teil Ihrer Sparkasse, bei der Sie Kundin oder Kunde sind. Und über das können Sie dann Ihre Produkte, so wie sie in der jeweiligen Sparkasse dann halt maßgeschneidert sind, auch beziehen. Einfacher Zugang. Wir schauen dann natürlich immer, wird das von den Neobanken hier auch entsprechend gemacht, um hier auch konkurrenzfähig zu sein. Und ich glaube, das gelingt uns sehr gut und hoffe auch, dass wir in manchen Dingen dann auch noch einmal ein wenig schneller sein werden als unsere Konkurrentinnen und Konkurrenten.
Das ist ja wirklich spannend. Ich hatte es gerade schon erzählt. Ich war letztes Jahr in Rom und im Rom am Flughafen haben sie einen Revolut-Automaten. In diesem Automaten können Sie binnen weniger Sekunden sich eine Kreditkarte rauslassen. Mit QR-Code, Registrierungsprozess, in 3 Minuten haben Sie eine Kreditkarte. Ja, also so viel zum Thema Geschwindigkeit. Ja. Das sind natürlich alles Entwicklungen, wo die Neonbanken auch schauen, wie können sie möglichst viel Traffic abfischen und damit natürlich auch den Instituten und den Sparkassen und anderen natürlich auch ein Stück weit den Wettbewerb versauern.
Ja. Sie haben da sicherlich die Nase vorn. Das muss man ganz offen sagen. Ich denke aber auch, da müssen wir in unseren Strukturen es uns wieder gestatten, ein wenig umzudenken. Und ich nehme mich da selber an der Nase. Ich lebe seit vielen Jahren, Jahrzehnten regulatorisch getrieben, Compliance getrieben. Und gerade wenn es darum geht, attraktive, neue Produkte zu schnell zu erfinden, dann brauchen wir Personen, denen wir die Freiheit geben, frei zu denken. Und nicht schon vorher einen 17-seitigen Katalog mit Risikomanagement und Compliance-Anforderungen zu geben. Sondern mal frei denken. Und dann muss es unser Ansatz sein, und ein wenig ist George so auch entstanden, und erst in den nächsten Schritt zu sagen, okay, was geht unter Umständen gar nicht, weil da steht die EZB eine Stunde später bei uns vor der Türe. Aber den Ansatz zu haben, die Dinge, die attraktiv sind, die Menschen da draußen haben wollen und sich erwarten, zu gestalten und erst im zweiten Schritt zu schauen, wie können wir das in das regulatorische Korsett doch ein wenig hineinbringen. Einen anderen Weg herum bekommen wir diese Produkte nicht und sie dauern zu lange, ist meine Überzeugung.
Ja, zumal auch die Gesellschaft in Österreich verändert sich Stück für Stück und sicherlich die Wettbewerber, die natürlich auch hier nicht Halt machen, sich weiterzuentwickeln, überzeugen mit Geschwindigkeit und mit Innovation. Und ich glaube, das ist ein Teil, der eint uns auch ein Stück weit. Ich glaube, die gesamte Dachregion einigt das, wenn man ehrlich ist, weil sie können ja nur dann eine digitale oder innovative Lösung auch platzieren, wenn sie standardisiert und automatisiert auch definiert ist. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil wiederum für die Österreicher, weil sie natürlich in den Entscheidungsmechanismen, Gremien haben sie angesprochen, die haben sie hier auch, aber sie können natürlich dadurch, dass es zentral gesteuert wird, auch zentraler, vermutlich, These, deutlich schneller eine Innovation auch nach vorne bringen, oder?
Ja, bis zu einem gewissen Grad, aber ich bin ein Fan davon und der Überzeugung, dass Anzahl der Gremien nicht automatisch über Schnelligkeit oder weniger schnell zu sein entscheidet. Weil es verhindert oder hindert ja niemand daran, dass die Gremien so gestaltet sind und sich auch ein bisschen selbst so unter den Zwang setzen, weniger lang zu reden, weniger lang zu überlegen, weniger oft die Leute zwei, dreimal in den Kreis zu schicken, weil es noch nicht hundertprozentig passt. Es liegt schon ein wenig an uns.
So ist das.
Ja. Und wenn ich sage, weil die Struktur so ist, und das ist halt vielleicht, weil wir kleiner sind, ein wenig einfacher als bei Ihnen, aber dann auch nicht wieder so unähnlich, dann müssen diese Gremien halt öfter tagen. Sie müssen schneller entscheiden.
Qualitativ besser.
Steuern. Ich möchte es nicht als Ausrede stehen lassen, weil unsere Struktur jetzt kompliziert ist und wir viele Gremien haben, deswegen können wir nicht schnell genug sein. Nein.
Die Diskussion haben wir auch in Deutschland. Ne? Das ist immer einfach, Schublade auf, Argumentation rein, Schublade zu. Ja. Ich glaube auch, wie Sie sagen, es ist eher die Qualität und die Agenda, ne? Und die Menschen, die darin entsprechend agieren, weil auch da kann Geschwindigkeit entstehen.
Ja. Und wenn wirklich Krisensituationen sind, schaffen wir es ja auch.
Genau, ne? So ist es.
Egal, wir haben es in der Finanzkrise geschafft, Diskussionen spät abends zu führen und am nächsten Tag umzusetzen, weil es einfach notwendig gewesen ist. Wir haben es in anderen Krisen, wie Corona gewesen ist, geschafft. Ein bisschen, Krise ist jetzt kein günstiges Wort dafür, aber ein bisschen daraus. Wir haben gelernt, dass es möglich ist, dass wir auch schneller agieren und entscheiden können. Wir sollten das nicht wieder verlieren, wir sollten nicht wieder zurückgehen. Im Gegenteil, wir sollten das nützen und entsprechend tun.
Die auch hilft. Da hätte ich auch noch einen konkreten Punkt, Herr Portisch. Jetzt hatten wir ein bisschen gesprochen über die Strukturen. Formulier es mal so, welche Entscheidungen kann eine hiesige Sparkasse, eine der 48, für sich autark treffen? Jetzt natürlich Aufsichtsrecht, EZB hatten Sie gerade beschrieben. Aber ich sage mal, welche Dinge kann sie für sich eigens definieren? Aufbauorganisation, vermutlich Prozessfragen im Einzelnen? Oder gibt es da auch schon Grenzen? Wie ist das hier aufgestellt?
Ja, im Prinzip können Sie sagen, alles, was nicht, weil notwendig und erforderlich, zentral gesteuert ist, und das ist dann oft natürlich mit IT-Komponenten mit verbunden, in die man ja logischerweise nicht so einfach eingreifen kann, ist im Groben ziemlich zentral dann auch vorgegeben. Aber für uns war immer der wichtigste Aspekt heraus der Kundenkontakt, die unmittelbare Entscheidung zum Kunden und die Gespräche, die dazu geführt werden und die Gestaltung, die dann ein Kunde braucht, in der autonomen Entscheidung einer Sparkasse zu belassen. Das ist einfach wichtig. Und wenn ich mit vor allem mit kleineren Sparkassen oft spreche, die sagen oft zu mir, Franz, diese ganze Regulatorik, macht's das in Wien? Mich interessiert das nicht. Schick mir, was ich tun muss und ich baue das ein, aber das interessiert mich nicht. Das nehme ich so, wie's kommt. Ich will mich um meine Kundinnen und Kunden kümmern. Ich will verstehen, was die brauchen und das will ich umsetzen. Spannende und Sicht. Da kommt dann auch das Feedback
aber
heraus.
Das ist eine ganz spannende Sicht, die Sie gerade beschreiben, weil tatsächlich ist es ja auch ein Stück weit Eingriff in die Autonomie, ne? Also das Thema Risiken, das Thema Regulatorik. Ja. Da höre ich jetzt eher raus, man ist eher dankbar dafür, wenn das zentral kommt, das nimmt mir Arbeit ab und ich kann mich wirklich auf den Kunden konzentrieren.
Ja, aber letztlich dann natürlich auch in der Risikoabwägung und in der Entscheidung, ja, diesen Kredit gebe ich der Unternehmerin, dem Unternehmer, die kenne ich seit 50 Jahren, ich kenne die Familie, ich vertraue denen, um das entsprechend auch zu entscheiden. Also ich finde auch, das Risikomanagement kann immer nur Grundprinzipien vorgeben. Ja, es ist zwar immer enger geworden, muss man auch sagen, in den letzten Jahren, aber wir sollten und dürfen es uns nicht wegnehmen lassen, dass die letzte Entscheidung in der Sparkasse letztlich unter Umständen auch beim Vorstand getroffen wird, ja, diesen Kredit vergebe ich. Weil sonst geben wir unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung
Kerngeschäft der Sparkasse, so ist es. Wenn jetzt beispielsweise eine Sparkasse für sich sagt, naja, im Wettbewerbsumfeld, das wird immer anstrengender, das wird komplizierter, ich muss meine Wettbewerbsfähigkeit sichern, ich habe beispielsweise in den nächsten 10 Jahren eine unglaubliche Demografie, ich kann das gar nicht abfedern durch neue Kräfte und es könnte sich anbahnen, dass dieses Institut fusionieren muss. Wie ist dann der Prozess? Darf dann das Konstrukt eigens diskutiert werden oder ist dann da immer die Zentrale in Wien eingebunden? Wie kann man sich sowas vorstellen?
Also natürlich, eine jede Sparkasse oder wenn zwei Sparkassen jetzt dann oder morgen anrufen bei mir und sagen, wir haben Gespräche geführt, wir sehen den sinnvolleren Weg, den in Zukunft dann gemeinsam in einem Institut zu machen, bekommen sie von uns und von allen zentralen Stellen die 100%ige Unterstützung. Es ist eine autonome Entscheidung in der jeweiligen Sparkasse oder bei den zwei Sparkassen, die entsprechende Gespräche führen. Ne? Da unterstützen wir. Oder auch wenn es im Vorfeld Fragen gäbe, wie denn so ein Prozess ablaufen kann, natürlich. Aber die Entscheidung, ob oder ob nicht oder ob überhaupt, wird regional vor Ort getroffen und nicht hier.
Also Ihre Rolle ist jetzt, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, sehr stark zentral auf IT und auf, ich sage mal, das ganze Aufsichtsthemenfeld fokussiert, wo Sie auch aktiv dann auch die Federführung übernehmen. In allen anderen Fragen kann eine Sparkasse für sich sagen, rechtsrum oder linksrum?
Nein, der Produktentwicklung wird natürlich auch extrem zentral gestaltet, auch der Marketing, Werbeauftritt, alle diese Dinge.
Das sind Dinge.
Wie gesagt, alles das, was sinnvoll ist, weil kostengünstiger, effizienter, einfacher, das auch zentral zu machen. Der wesentlichste Punkt, den man, wenn man versucht, so mit, naja, was ist denn dann vor Ort, geht schon in Richtung Kunden.
Sie hatten ja, soweit ich weiß, auch vor einigen Jahren durch die Veränderung der Erste Bank ja auch die ganze Telefonie zentralisiert, soweit ich weiß. Das heißt, wenn ich bei Ihnen anrufe in der Steiermark, dann lande ich nicht unbedingt dort, sondern ich lande erstmal in Wien. Ist das richtig?
Wenn in der Steiermark, was hoffentlich selten passiert, niemand abhebt.
Dann landet man. Also faktisch wären die Menschen auch noch vor Ort verbunden, auch telefonisch.
Natürlich, ja.
Das ist aber alles aufschaltbar über dann ein Callcenter hier in
Dann ein Callcenter, damit, wenn jemand ein Anliegen hat, quasi nicht bei einem ewig vor sich hin läutenden Telefon hängen bleibt, sondern dann dem auch entsprechend geholfen werden kann. Und entgegengenommen wird, es kann dann diese Frage, die es gibt unter Umständen, von den Kolleginnen und Kollegen im Callcenter auch gleich beantwortet werden. Oder diese verbindliche Vorgangsweise, dass dem jeweiligen Kundenbetreuer auch eine Nachricht geschickt wird, dass er sich dann bei dem Anrufer
meldet.
Dann auch entsprechend meldet.
Würden Sie sich in der Struktur und auch den Prozessen als Omnikanal beschreiben? Also Omnikanal vielleicht vom Begrifflichen her ein Stück weit die Idee, dass ein Kunde wählt natürlich seinen Kanal, Sie haben MyGeorge, Sie haben die Telefonie, Sie haben die stationären Einheiten. Ist das so aufgebaut? Kann man sich das so vorstellen, dass auch die Prozesse miteinander so gebaut sind, dass ein Kundenberater beispielsweise auch einen Prozess aus Wien wieder zentral aufgreifen kann und ein Digitalprozess aus MyGeorge aufgegriffen werden kann? Geht das schon? Oder sind Sie da gerade auf dem Weg?
Ich glaube, auf diesem Weg ist man immer, weil eben wie die Kundinnen und Kunden mit uns in Kontakt treten wollen, entscheiden ja die. Unser Ansatz ist es, das ist vielleicht auch unser großer Vorteil gegenüber anderen Bankdienstleistungsanbietern, dass wir sagen, egal über welchen Weg du mit uns in Kontakt treten möchtest, du kannst ihn wählen. Ist es, weil du in eine Filiale gehst? Ist es, weil du anrufst? Ist es, weil du über deinen Laptop in MyGeorge einsteigst, wie auch immer. Das Herausforderndste daran ist natürlich, dass man diese Prozesse so miteinander verknüpfen können muss. Ja? Und da können wir noch besser werden, als wir sind. Da gehen sicherlich viele Energien hier auch hinein, das zu tun. Ist, dass der Kunde von den einem Kanal einsteigt, unterbricht, um ihn dann in einem anderen Kanal fortzusetzen. Ja? Und das müssen wir bieten. Da müssen wir auch immer noch besser werden.
Das ist Ziel,
ein Stück weit. Das ist das Ziel auch, ja, immer noch besser zu werden, um das zu tun, weil das ist ein Vorteil, den man uns dann nicht wegnehmen kann und der auch sichtbar ist, mit, wenn es immer darum geht, na, was bietet ihr mehr, was bietet ihr besser an als eine Bank ohne Filialen zum Beispiel.
Genau. Das ist ja am Ende auch der USP einer Sparkasse.
Ja.
Ich würde noch mal ganz gerne auf George zu sprechen kommen, weil der natürlich, den gibt es ja auch schon ein paar Tage, muss man ja sagen, und hat sich ja auch weiterentwickelt. Ist es durchaus denkbar, diesen George, wenn ich den jetzt vergleiche mit deutschen Strukturen, da haben wir natürlich sehr individuelle Lösungen in Teilen. Wir haben natürlich die zentrale Sparkassen-App, die auch sehr gut funktioniert. Aber wir haben natürlich in den jeweiligen Regionen unterschiedliche, ich sag mal, Möglichkeiten, die auch theoretisch baubar wären, ne? Rein theoretisch. Was wird George in 5 Jahren sein?
Das ist eine gute Frage. Also ich hoffe, es wird immer noch George sein. Ja. Was wird es sein? Ich weiß nicht, ob es um so viel anders sein wird, als es jetzt ist. Es ist die Möglichkeit, egal wo ich mich befinde auf dieser Welt, meine Bankdienstleistungen, die ich in Anspruch nehme, von meiner Sparkasse auch zu bekommen. Es wird der Kanal sein, der mir die Sicherheit gibt, zu jeder Tages- und Nachtzeit mit meiner Sparkasse, aber auch mit meinen Produkten sprechen zu können. Ich sage es jetzt bewusst sprechen, weil wir ja auch die anderen Kanäle haben. Ich kann mit meinem Bankbetreuer sprechen und ich kann über George sprechen. Ich glaube auch, wenn wir sagen, in 5 Jahren, die Entwicklungen gehen sehr rasch. Wir werden in allen Bereichen, wo wir das Gefühl haben, dass es für Kundinnen und Kunden interessant ist, zu sagen, ja, das möchte ich über George machen und nicht über einen anderen Kanal, das auch zur Verfügung zu stellen, rechtzeitig zur Verfügung zu stellen und in einer Art und Weise, dass sie auch attraktiv sind und man gar nicht auf die Idee kommt, naja, wenn ich bei der Sparkasse bin, schaue ich mir Produkte anderer Dienstleistungsunternehmen gar nicht an, weil ich bekomme das Beste sowieso in meiner Sparkasse.
Ja, na klar. Also es wird nach wie vor auch in dem Omnikanal, wo wir gerade kurz dabei waren, ein zentraler Anker sein, auch in der Geschäftsbeziehung. Wenn Sie erlauben, noch einen Blickwinkel, vergleichen Sie mal ein bisschen blöd, aber wenn Sie jetzt schauen, Sie kennen ja auch die deutsche Sparkassenfinanzgruppe, Sie kennen die österreichische Business Detail. Wo gibt es Themen, wo Sie sagen, naja, das machen die Deutschen vielleicht ein bisschen besser oder wo sagen Sie, na, da könnte man vielleicht von profitieren, von den Denkanstößen auch der Österreicher. Wie blicken Sie so ein bisschen auf beide Bankenstrukturen, vielleicht auch auf beide Ideen dahinter?
Ja, ich blicke sehr oft darauf, weil ich ja in vielen Kontakt bin mit vielen wirklich sehr netten, liebevollen deutschen Kolleginnen und Kollegen und das macht mir auch sehr viel Spaß. Und darum gestatten Sie mir, diese Frage vielleicht ein wenig anders zu beantworten. Ich glaube, dass wir viel zu oft darauf schauen oder über die Grenze hinweg schauen, gegenseitig schauen, was machen die jetzt so? Passt das für mich? Wie könnte ich es anpassen? Ist das besser? Ist das geeigneter? Wir sollten diese Grenze endlich hinter uns lassen. Und bevor wir das tun, uns gemeinsam an den Tisch zu setzen und sagen, was könnten wir eigentlich gemeinsam besser machen? in welchen Dingen wären wir effizienter und schneller und wettbewerbsfähiger, wenn wir es gemeinsam machen. Und das, soweit es andere rechtliche Rahmenbedingungen zulassen, zumindest im darüber nachdenken, auch ohne Grenzen. Egal, ob das im Produktbereich ist, egal, ob das in der Finanzbildung ist, um zwei Schlagworte einfach zu sagen. Einfach tun.
Also ich lebe maximale Offenheit an der Stelle. Einfach tun, weil das ist tatsächlich, es war eine bewusst eher kritische Frage, würde ich unterstreichen, einfach tun. Weil ich glaube, man kann viel voneinander lernen und letzten Endes auch weitertragen. Sie hat von vielen Zentralisierungsideen gesprochen oder Umsetzungsbeispielen, die Sie hier in Österreich haben, was ja in Deutschland in Teilen gar nicht der Fall ist. Und umgekehrt, ne? Es gibt ja auch andere Ansätze. Also ich erlebe erstmal Offenheit für mal drüber reden.
Ja, ich würde es schade finden, extrem schade oder eigentlich auch unverständlich, wenn wir es nicht endlich tun würden. Gerade wir treten mit, das heißt es zwar immer natürlich, dass das, was uns am stärksten trennt, ist unsere gemeinsame Sprache, aber sie hilft im unmittelbaren Austausch natürlich schon sehr. Wir treten als Sparkasse auf. Wir treten mit einem S auf und das in einigen oder vielen Teilen Europas als gemeinsame Bankengruppe, Sparkassengruppe. Und so werden wir dann ja auch wahrgenommen, denn versteht ja außer uns wahrscheinlich, außerhalb niemand, wenn irgendwo Sparkasse draufsteht, dass dann vielleicht verschiedene Sparkassen da drinnen sind oder dahinter stehen. Das gäbe uns unheimlich viel Potenzial. Ich glaube daran, ich glaube fest daran, dass es hier unendlich viele Möglichkeiten gibt, die wir auf der Straße liegen lassen. Und wenn es uns gelingt, darüber zu reden, dann kurz darüber nachzudenken und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann würde das absolut viele große Vorteile für beide Gruppierungen bringen. Und man kann ja ein paar Visionen haben und Wünsche haben. Das hätte ich definitiv.
Ja. Ja, zumal, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir hatten ja vor vielen, vielen Jahren mal Berührungspunkte auch in den österreichischen Sparkassen und hatten dort im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Themen mit unterstützt. Und wir haben mit Freuden festgestellt, wie viele Deckungsgleichheiten es gibt und wie viele Themen man da, wie Sie richtig beschreiben, man ähnlich bewerten kann wie auch in Deutschland. Also das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Von daher ist man sich näher, als man da manchmal glaubt zu sein.
Ja. Und wir müssen ja die Dinge nicht 15 Mal erfinden.
So ist das.
Wenn wir sie einmal gemeinsam erfinden und es ist dann auch noch gelingt, in die Strukturen auch die entsprechende Schnelligkeit hineinzubringen. Wow, das wäre schon, ja, das wäre ein Ziel, ne?
Jetzt, ja, Portisch, das Thema ja, Nachwuchskunden, Zukunftsförderung ist ja auch ein elementares Thema. Da hat jetzt Österreich einen Ansatz gewählt, der sich FLIP nennt. Jetzt kann ich mir unter FLIP viel vorstellen. Portisch, was ist denn FLIP?
Ja, FLIP ist unsere Antwort auf die Notwendigkeit, dass wir sehen, auch in unserer Gesellschaft, dass Finanzbildung in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach zu kurz gekommen ist. Das ist unsere Antwort darauf. Wir haben heute, glaube ich, schon einmal darüber gesprochen. Wir haben Verantwortung für unsere Gesellschaft. Wir müssen die Themen sehen, die uns wichtig sind, wo ein Bedarf besteht und es ist definitiv in der Finanzbildung gegeben. Das ist unsere Antwort darauf. Wir wollen, dass spielerisch Kinder und Jugendliche sich mit Finanzthemen beschäftigen und auch ein Stück erlernen, wie man mit Geld umgeht, viele Begrifflichkeiten, die in der Finanzwelt herumschwirren, besser zu verstehen, um insbesondere nicht in eine Überschuldungsfalle, was viele leider Gottes schon in sehr, sehr, sehr frühen und jugendlichen Jahren hineintappen, das möglichst zu vermeiden. FLIP ist in zwei Ausprägungen zu nennen. Das eine ist ein sozusagen stationäres FLIP. Sie sind heute, wenn Sie am Campus gekommen sind, daran auch vorbeigegangen. Vielleicht haben Sie es gesehen mit den Überschriften eigene Räumlichkeiten, wo Schulklassen spielerisch mit einem Tablet in der Hand Fragen beantworten müssen und spielerisch einfach mit Finanzthemen konfrontiert werden. So eine Führung dauert 2 Stunden, führt die Jugendlichen in die verschiedensten Finanzthemen hinein und das, was uns darin bestärkt, dass es der richtige Zugang ist. Sie kennen das alle, wenn irgendwo mehrere jugendliche Kinder beieinander sind, ohne Handy geht das nicht. Sie schauen in diesen 2 Stunden kein einziges Mal auf ihr Handy.
Okay.
Sie sind so begeistert Es hat viel Entwicklungsarbeit gekostet mit vielen Expertinnen und Experten über Österreich weit hinausgehend, um das zu gestalten. Natürlich hat man sich Anregungen auch von anderen ähnlichen Institutionen geholt, wie es dann gebaut worden ist und gestaltet worden ist und wird auch ständig auch weiterentwickelt, um hier auch State of the Art zu bleiben. Der Flip nur in Wien oder in einzelnen größeren Städten zu wenig ist, denn unsere Kinder und Jugendlichen sind ja nicht nur in den Großstädten zu Hause, sondern auch in ganz Österreich zu Hause, haben wir seit einigen Jahren einen fahrenden Flip. Wir nennen es Flip to Go. Das ist ein Bus, der umgebaut worden ist, also ein Interieur rausnehmen und quasi diese Spiele, diese einzelnen Stationen für Finanzbildungsthemen hier einfach zu gestalten drinnen und hier auch genauso von Schulklassen hier dann entsprechend gebucht werden. Und dieser Bus fährt in ganz Österreich von Ort zu Ort, von Schule zu Schule.
Steht dann an der Schule?
Entweder an der Schule oder am zentralen Ort, dort wo halt die entsprechenden Möglichkeiten auch sind. Man kann nicht immer gleich einen Bus nur vor die Schule stellen. Braucht ja auch die entsprechende Stromversorgung und sonstiges, dass das passt. Und wird dann dort hier auch entsprechend besucht und wird auch extrem gut angenommen, ist immer ausgelastet, über Monate hinweg ausgebucht. Das ist natürlich von der Logistik her natürlich geplant, wann wo der Bus hier entsprechend sein kann. Aber das ist unsere Antwort auch auf diese Herausforderung. Und das ist auch einer der Punkte, wo wir bereits Kooperationen auch mit Kolleginnen und Kollegen von deutschen Sparkassen bereits haben. Und ich bin sehr in der Hoffnung, dass das vielleicht auch ein Bereich sein könnte, wo man zeigt, da macht es doch Sinn, noch stärker, noch viel mehr gemeinsam auch zu tun.
Ja, zumal Sie haben es gesagt, das Thema Finanzwissen ist ein Riesenthema, gerade in der jungen Zielgruppe. Jetzt habe ich natürlich auch gesehen, darf ich spoilern, also wer hier durch Wien oder zumindest in Ihrem Campus vorbeiläuft, sieht ja sogar einen Betriebskindergarten. Da wird wahrscheinlich auch schon Finanzwissen eine kleine Rolle spielen, man weiß es nicht. Finde ich aber auch eine tolle Lösung, um letzten Endes schon mit Sparkasse, ich meine, das S ist dann doch irgendwie da, auch in Berührung zu kommen. Das ist vielleicht als kleiner Spoiler, wer hier in Wien arbeitet. Nein, aber das Thema Finanzwissen ist wirklich ein Riesenthemenfeld, denn Sie haben es ja teilweise in den Schulen per se gar nicht auf dem Lehrplan. Das wird wahrscheinlich in Österreich ja auch nicht anders sein.
Ja, es gibt mittlerweile sehr viele Initiativen, sehr starke in die Richtung, wo wir auch stark als Sparkassengruppe entsprechend mitarbeiten, dass das umgesetzt wird. In dem Zusammenhang, und das ist, glaube ich, extrem wichtig und entscheidend, Finanzbildung ist von uns zu unterstützen, wenn es eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist. Es ist kein Marketinginstrument. Darum werden Sie einen Flip und einen Flip to go keine Werbemaßnahmen der Sparkassengruppe sind. Es ist unser Anliegen und unsere Verpflichtung, hier zu unterstützen, die notwendigen Schritte zu setzen, aber nicht als Marketingzweck, sondern weil es unsere Verantwortung ist.
Vielen lieben Dank erstmal für die Einlassung und für Ihre Gedanken dazu. Ich darf ein bisschen zusammentragen von der Grundidee, einigt uns eine ganze Menge, was die Idee der Sparkasse ist, was das Thema Gesellschaft, was das Thema um Menschen kümmern sich dreht. Da sind wir uns in vielen Dingen zu 100% genau einig. Sie haben in Österreich andere Strukturen gewählt, aus guten Gründen, die tatsächlich auch noch mit der zweiten Sparkasse eine gewisse Besonderheit mit sich bringen. Über die hatten wir gesprochen. Wir hatten über digitale Themen gesprochen, dass auch da die Reise nicht aufhört, dass Sie auch stärker an zentralen Lösungen arbeiten, die Dinge weiterzubringen, um Geschwindigkeit im Kundensinne auch nach vorne zu bringen. Also viele, viele Themen, viele, viele Gedanken und nochmal zum Schluss das Statement, Mensch, wo gibt es vielleicht Skaleneffekte, wo gibt es Synergien, die man nutzen kann, um da auch noch weiter die große Organisation Sparkasse in die Zukunft zu tragen. Also ich glaube, viele starke Worte, Herr Portisch. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für den sehr breiten Talk. Wir sind an vielen, vielen Themen vorbeigekommen und ja, möchte natürlich auch für die weiteren Jahre der ersten hier ganz viel Glück und Erfolg wünschen und bedanke mich nochmal für die Einladung hier persönlich nach Wien.
Ja, vielen herzlichen Dank, vor allem auch, dass Sie den doch weiteren Weg nach Wien genommen haben dafür. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.
War mir eine Ehre und wir hatten es gerade, ne, das Thema Persönlichkeit, sich in die Augen schauen, das haben wir hier auf dem Weg auch geschafft.
Ja, das ist durch nichts ersetzbar.
Das stimmt. Das war's für heute mit Ruhe im Studio. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und mir bis zum Schluss dein Ohr geschenkt hast. Wenn dir diese heutige Episode gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo du Podcasts hörst. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht hast du auch ein Feedback für mich oder Themenvorschläge oder sogar Lust, mal selbst als Gast bei Ruhe im Studio dabei zu sein. Dann schreib mir einfach unter podcast@s-c.de. Ich freue mich auf viele Ideen, auf viele Vorschläge und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal in naher Zukunft bei Ruhe im Studio persönlich wieder. Wenn du den Podcast abonnieren willst, tu das gerne und teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder deinem Netzwerk, denn mit deiner Unterstützung schaffen wir es gemeinsam, den Podcast noch besser zu machen und möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Wir hören uns. Jetzt ist aber genug der vielen Worte. Ich sage an der Stelle, jetzt ist Ruhe im Studio.